Guten Morgen! Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Aber dieser Vers beschreibt auch ein Spannungsfeld, denn der Vorspann heißt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Zwei total andere Realitäten. Manchmal stehen wir dazwischen und Gott möchte, dass wir in diese überschwängliche Lebenssegen kommen, den er schenken möchte. Wow, es ist gut, in der Gegenwart Gottes zu sein. Es ist gut, sich einfach vom Geist Gottes berieseln zu lassen. Oh, und jetzt hören wir noch das Wort Gottes und es ist so spannend. Wir sind ja daran, die Impulse aus dem Epheserbrief zu verstoffwechseln. Und da gibt es noch so vieles zu erleben. Wir sind daran, die einzelnen Ausrüstungsgegenstände anzuschauen, die Paulus beschreibt in Epheser 6 von der geistlichen Waffenrüstung. Die einen denken, das kenne ich schon so lange. Ich habe mir heute gedacht, ich lese die Bibel nun schon gut 40 Jahre. Und jetzt wird immer spannender. Und gerade dieses Thema hat so viel Power. So viel Power heute. Und möge es dem Geist Gottes gelingen, unseren Verstand zu transformieren, wie er das möchte. Wow. Paulus hat gesagt, wenn wir diese Waffenrüstung anlegen, wir stehen ja in einem geistlichen Kampf, Gott sei Dank nicht in einem physischen, aber Paulus sagt, wenn ihr das macht, dann seid ihr auf der Siegerseite. Wir haben es mit einem Feind zu tun, der es nicht gut mit uns meint, der eben stehlen möchte, der verderben möchte. Aber Gott verwandelt das in Segen, in Leben und in Kraft, wenn wir diesen Anweisungen folgen. Wir haben gesehen, der Feind ist nicht blöd, sondern er hat genaue Strategien uns gegenüber. Immer so ein bisschen die Lieblingsstrategien. Und einige davon haben wir schon gesehen, zwei davon. Und wir haben gesehen, dass wenn wir den Gurt der Wahrheit und der Panzer der Gerechtigkeit richtig anwenden, diese Strategien überhaupt nichts an uns auswirken. Und heute beschäftigen wir uns mit einer dritten Strategie, die der Feind immer wieder gegen uns anwendet. Und die dritte Strategie des Feindes, und da ist er sehr stark. Er versucht unseren Sinn und unsere Gedanken, also unsere Schaltzentrale, zu verblenden, mit falschen Gedanken und Lügen zu erfüllen, damit wir Gott nicht richtig verstehen, damit wir unsere geniale Identität nicht verstehen. Und natürlich, dass wir dann unseren Auftrag nicht erfüllen oder abgelenkt werden. Und um diese Strategie effektiv abzuwehren, hat Gott uns den Helm des Heils bereitgestellt, mit dem wir unseren Verstand und unseren Sinn und unsere Gedanken schützen können und erneuern können. Mit zwei, drei Worten sagt Paulus, Epheser 6, 17, und nehmt auch den Helm des Heils. Wir haben gesehen, dass Paulus sich inspirieren hatte von den Soldaten, die ihn da während zwei Jahren in Rom einfach auf der Pelle gesessen sind. Und er hat gesehen, wie diese ganzen Waffen angezogen wurden, diese Ausrüstung, das hat ihn inspiriert. Und es ist oft der Hand. Der Helm war auch etwas ganz Wichtiges. Wenn ein Soldat ein Problem hatte, also eine Kopfverletzung erlitt oder seine Gedanken nicht klar waren, dann war er sofort kampfunfähig. Also wenn es der Feind schafft, da oben etwas durcheinander zu bringen, sind wir schachmatt. Aber heute sehen wir, wenn wir das anwenden, sind wir eben nicht schachmatt, sondern wir geben ihm sogar eine Niederlage. Wow, genau. Ich möchte ein bisschen ausholen. Gott hat uns nach seinem genialen Ebenbild geschaffen. Schau dich mal um im Saal. So viele Originale. So viel Herrlichkeit. Wow. Und mit dieser Ebenbildlichkeit Gottes hat Gott uns auch einen schöpferischen Verstand gegeben, einen Sinn, eine Fähigkeit zu denken geschenkt. Und manchmal checken wir es nicht, dass das eine unglaubliche Kraft hat. Ich glaube, es ist die mächtigste, das übernatürlichste Werkzeug im Universum, das Gott uns geschenkt hat. Was kann der Mensch mit seiner Schöpferkraft nicht alles verändern, wenn es fokussiert ist? Wow! Und deswegen ist der Feind auch so drauf, uns durcheinander zu bringen, weil er nicht möchte, dass wir das einsetzen, so wie es Gott für uns vorgesehen hat. Wie funktioniert das nochmals genau mit der Sünde, mit unserem Verstand, mit unserem Denken? Ich möchte nochmals ein bisschen ausholen. Ab dem Moment, wo wir anfangen, Jesus nachzufolgen, empfangen wir eine neue Identität. Wir werden zu Kinder Gottes. Wir sind nicht mehr Sünder, sondern Heilige. Das musst du erst mal verdauen. Das ist unglaublich. Wir sind nicht länger gefangen in unserem alten, gottlosen Leben. Wir sind befreit zu einem neuen Leben in der Verbindung zu Gott. Wir können an der Quelle ansaugen und trinken und uns sättigen. Wir sind befreit von Schuld und Verdammnis. Wie viel? 100%ig, oder? Wir müssen nicht mehr unter der Herrschaft von Sünde und Scham leben, sondern sind frei, so zu leben, wie Gott es möchte. That's fantastic, oder? Oh ja. Aber wir müssen verstehen, dass wir als neugeborene Christen zwar eine neue Kreation sind, aber mit unserem Körper, mit unserer Seele, das heißt unser Bewusstsein, unsere Gefühle, unsere Gedanken, unser Verstand. Ja, da hinken wir immer noch ein bisschen nach, oder? Ein bisschen hintenher. Und dann ist es auch ganz klar, dass unser Verstand, unser Sinn, mit dem wir uns heute beschäftigen, unsere Denkweise, unser Wertsystem durch diese Neugeburt nicht automatisch erneuert worden ist. Auf gar keinen Fall. Unser Denken ist immer noch maßgeblich von den verführerischen Wertvorstellungen des Teufels und seines Reiches geprägt und geformt, unter dem wir jahrelang gelebt haben. Und diese Spielregeln von diesem Leben, von diesem Vater der Lüge, die wurde uns so richtig eingeimpft, oder? Die ist uns tief in den Knochen und hat Gedanken und Lebensmuster in uns hervorgebracht. Stimmt's? Also ich habe sehr schnell gelernt, egoistisch zu sein. Es hat mir niemand gelernt, wie ich mich sorgen muss. Aber da bin ich ein Weltmeister geworden. Niemand hat mich gelernt, wie ich begehre, wie ich sündige. Ich habe gemerkt, ich muss mich entscheiden zu vergeben. Das ist nicht einfach. Das sind eben noch diese Einflüsse. Aber Jesus hat total anders gelebt, 180 Grad anders. Und dann ist es so, wir leben ja immer noch in dieser Welt. Und wir werden immer noch umgeben von diesen Einflüssen. Und dann hat der Teufel, steht in 2. Korinther 4, 4, auch noch unsere Sinne verblendet, dass unser Verständnis verfinstert ist. Und eben gerade deswegen sagt uns die Bibel, Epheser 4, 23, Gottes Geist will euch mit einer völlig neuen Gesinnung erfüllen. Und den Vers, den wir alle auswendig kennen, und ich frage mich, ob wir ihn wirklich verstanden haben, der wird auch parallel wiedergegeben in Römer 12, 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Das Erste, das ich heute Morgen mir wünsche, dass der Heilige Geist es uns klar machen kann, ist Folgendes. Im ersten Moment tönt der Appell, den Sinn zu erneuern, nach einer Aufforderung, etwas Kosmetik zu betreiben an unseren Gedanken. Ja, vielleicht so wie die Frauen sich da schminken am Morgen und die Wimpern zurechtzupfen und pudern und was da noch alles gibt. Ist eine ganze Industrie, oder? Es ist verblüffend, was die Kosmetik einfach fertig bringt. Das ist wirklich unglaublich. Aber wie könnte ich es ausdrücken? Mit all diesen genialen Mitteln geschieht aber keine wesentliche Veränderung an der Grundsubstanz, oder? Sogar beim Facelifting, das ist gewaltig. Aber die Grundsubstanz, ich habe nicht besser, keine besseren Worte gefunden, die bleiben die gleichen. Aber in diesem Vers hier, in Römer 12, 2, da steht das griechische Wort für Verwandeln und das heißt Metamorpho. Und derjenige, der aufgepasst hat im Naturkundeunterricht, dem kommt das Wort Metamorphose in den Sinn, oder? Es beschreibt, ich sage schon fast, den magischen Prozess, den eine Raupe durchmacht, wenn sie zu einem Schmetterling wird. Das ist so sensationell. Ich habe als Kind die Raupen von der Brennnessel gesammelt und dann aufgehängt an einem Faden. Schon gedacht, die sind alle gestorben und irgendwann, an einem schönen Herbsttag, ist der erste ausgeschlafen. Und von dieser Raupe, die so mühselig gekrochen ist, ist er elegant davongeflogen. In einem wunderbaren Kleid. Du, und manchmal ist so eine Raupe kaputt gegangen, so ein Kokon, und da kommt einfach ein Saft raus. Und plötzlich kommt da am Schluss ein wunderbarer Schmetterling zum Vorschein. Metamorphose. Unsere Gedanken sollen nicht geschminkt werden, kosmetiziert werden oder was weiß ich, sondern sie sollen einfach eine Verwandlung, eine Transformation bewirken. Es ist übrigens dasselbe Wort, das in Matthäus 17,2 verwendet wird, als Jesus auf dem Berg der Verklärung verklärt worden ist. Was ist geschehen mit Jesus? Plötzlich hat seine Haut geleuchtet. Sogar seine Kleider haben geleuchtet. Was ist geschehen mit den Jüngern? Die sind total aus dem Häuschen gekommen. Die haben das ganze Leben vergessen, das sie vorher gekannt haben. Frauen, Kinder vergessen. Herr, wir möchten Hütten bauen und hier bleiben. Alles vergessen. Verstehen wir, um was es geht? Es geht nicht um eine Kosmetik an unseren Gedanken. Es geht um eine Veränderung, um etwas ganz Neues. Und das kann nur der Heilige Geist in uns schaffen. Aber wir müssen das verstehen. Ich habe lange gedacht, es geht um ein bisschen Kosmetik, ein bisschen besser werden. Hey, es geht um etwas ganz Neues. Es geht darum, dass in unserem Denken etwas entsteht, dass man unser Denken, das neue Ich mehr erkannt, was da früher da gewesen ist. Wow, habt ihr das verstanden? Yes. Euer Denken soll durch die Hilfe des Heiligen Geistes transformiert werden. Neu werden. Dass es eine neue himmlische Dimension bekommt. Habt ihr das verstanden? Wow. Und da werden wir sehen. Es geht, wenn wir um diesen Helm des Heils sprechen, nicht nur um eine Verteidigung, sondern wir sehen, dass wir, wenn wir das richtig anwenden im Sinne Gottes, etwas Gewaltiges geschieht, das den Teufel zurückdrängt. Und so sagt Gottes Wort in Römer 8, 29. Darum hat Gott auch von Anfang an vorgesehen, dass das ganze Wesen seiner Kinder so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Gleich sein wie Jesus. Weißt du, wie meine Frau freut hat, wenn das so wird? Du, Mama mia. Boah. Jesus strahlte so viel Power aus. Wenn der gekommen ist, ist alles durcheinander gekommen. Sind die Religiösen verrückt geworden und die Blinden konnten sehen. Es ist gewaltig, was Jesus einfach ausgestrahlt hat an Herrlichkeit, an Liebe. Wieso konnte Jesus so anders leben? Hat er doch die Menschengestalt gehabt? Aber es ist deswegen so gewesen, dass Jesus so eine Ausstrahlung hatte, weil sein Denken und sein Sinnen hundertprozentig mit der himmlischen Denkweise synchronisiert und gleichgeschaltet war. Und die Folge davon war, dass der Himmel hineinbrechen konnte auf diese Erde durch seinen durch diese Gedanken, durch diesen offenen Weg zum Himmel. Zeichen, Heilungen, Wunder, Worte der Weisheit, Worte der Erkenntnis. Liebe ist da geflossen wie ein Strom. Habt ihr mal darüber nachgedacht, was Jesus Nathanael und dann den Jüngern gesagt hat am Anfang, als er Nathanael ausgewählt hatte? Ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Engel steigen herab vom Himmel, wenn sie auf dem Weg sind, eine übernatürliche Aufgabe zu erfüllen. Das ist im Leben Jesu geschehen. Da kamen die Engel, die brauchten Heilung, die brauchten Erkenntnis, die brauchten Hoffnung hinein. Nachdem sie ihre Aufgabe erfüllt haben, zack, gingen sie die Leiter wieder hoch in den Himmel. Wieso? Um Neues abzuholen. Weil im Himmel gibt es viele Dinge, die warten, dass sie auf die Erde kommen können und Menschen segnen und verändern können. Wow. Der Heilige Geist möchte uns helfen, dass auch unser Denken immer mehr mit dem Himmel synchronisiert ist, gleichgeschaltet wird, damit dieselben Dinge auch durch unser Leben geschehen können. Jesus hat gesagt, ihr werdet noch größere Dinge tun, die ich getan habe. Ich denke, da geht es um die Quantität vor allem. Die Bibel sagt uns, dass wiedergeborene Gläubige, aber auch die Gemeinde, der Tempel des Heiligen Geistes ist. Was ist ein Tempel? Eine Wohnstätte, eine ewige Wohnstätte, das Haus Gottes sind. Und über diesem Haus Gottes ist der Himmel offen. Jesus hat den Himmel geöffnet auf Golgatha. Und Gott möchte, dass wir ein Tempel sind, in dem er wohnen kann durch seinen Heiligen Geist. Und auch wo Engel aufsteigen und herabsteigen können, wie bei der Leiter im Traum von Jakob. Könnt ihr euch erinnern? Wow, was sind Engel? Engel sind gemäß Hebräer 1,14 dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst, um derer Willen, welche das Heil erben sollen. Die möchten uns unterstützen. Die möchten den Himmel auf Erden bringen. Sie steigen herab vom Himmel, um übernatürliche Aufgaben zu erfüllen. Und ihre Aufgabe ist es, die Realität von Gottes Herrschaft in Situationen zu bringen, wo Menschen krank sind, bedrückt sind, gequält werden von diesem Teufel. Und wir müssen verstehen, je mehr wir lernen, unsere Gedanken mit dem Himmel zu synchronisieren, zu gleichzuschalten, kommen diese Leitern in Aktion. Werden sie benutzt? Kommen diese Engel? Kommt das Übernatürliche in diese Welt hinein? Was hat Jakob gesagt, nachdem er die Vision hatte von dieser Himmelsleiter? Er hat überhaupt nichts verstanden. Aber er sagte, boah, hier ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies ist die Pforte des Himmels. Pforten. Porte, sagt die Walliser, oder? Pforten oder Tore sind ein Ort des Zuganges. Seht ihr diese Türe? Mindestens ihr, da ist eine weiße Türe. Wenn diese Türe dann offen ist, kannst du rausgehen, ins Treppenhaus, in die höheren Etagen und von oben können Leute nach unten kommen. Verstehen wir das? Und wenn wir also davon sprechen, dass wiedergeborene Gläubige und die Kirche das Haus Gottes ist, die Pforten des Himmels sind, dann bedeutet das, dass Gott durch diese Pforten hereinbrechen möchte in diese Welt hinein. Wow! Und das kann dann geschehen, wenn unsere Gedanken mit dem Himmel synchronisiert und gleichgeschaltet sind. Spannend, oder? Es gibt Pforten zum Himmel. Es gibt Durchgänge vom Himmel auf die Erde und die hat Jesus eröffnet. durch unsere Wiedergeburt, durch sein Sterben am Kreuz, Halleluja. Es gibt aber noch andere Einfallstore, von denen Jesus auch spricht. Die Tore der Hölle, des Totenreich, die gibt es auch. Und wie vom Himmel, durch diese himmlischen Tore, der Einfluss Gottes kommt auf diese Erde, kommen durch diese Pforten des Totenreichs, werden Dinge freigesetzt durch den Teufel. Jetzt sollte uns alle brennen interessieren. Ja, wo sind denn diese Einfallstore des Totenreichs, des Teufels, wo er seinen Einfluss gültig machen kann? Und das ist interessant, sensationell. Matthäus 16, 18, da steht: Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und wenn du auf Erden lösen, was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Wir haben keine Zeit, eine ganze Textauslegung zu machen, aber wir sehen mal, die Pforten des Himmels sind stärker. Und Jesus sagt, der Feind kann sie nicht überwinden. Aber eben, wo sind diese Pforten? Und das gibt Jesus uns ganz klar zu zeigen im Textzusammenhang. Im Kontext 2, 3 Verse weiter unten. Da sagt Jesus, danach redete Jesus mit seinen Jüngern, dass er nach Jerusalem gehen und dort vieles erleiden müsse. Er werde getötet werden und 3 Tage danach auferstehen. Und jetzt, der cholerische Petrus, da nahm ihn Petrus beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Jetzt hatte Jesus geschüttelt und gesagt, niemals, Herr, sagt er, auf gar keinen Fall darf so etwas mit dir geschehen. Und jetzt? Jesus wandte sich um und sagte zu Petrus, geh weg von mir, Satan! Du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. It is mind-blowing, oder? Jesus hat nie gesagt, Petrus, du bist besessen, du bist ein Kind des Teufels. Er hat ihm nie vorgeworfen, irgendwelche okkulte Praktiken oder Agris zu betreiben. Aber er sagte, pass auf, Petrus. Dein Geist ist erfüllt von menschlichem Denken, das nicht vom Himmel, sondern vom Teufel inspiriert ist. Und Jesus wollte Petrus sagen, wenn du dich von diesen Gedankengängen, wenn du dich mit ihnen eins machst, wenn du ihnen Recht gibst und dich von ihnen bestimmen lässt, wird aus Folge nicht der Wille Gottes geschehen auf dieser Welt, sondern der Wille des Teufels. Verstehen wir das? Ist krass. Der Teufel bekommt dann Raum in unserem Leben, wenn wir uns eins machen mit seinen Gedanken. Mit anderen Worten, das Einfallsportal für den Teufel liegt also ebenfalls in unserer Gedankenwelt. Wow! Verstehen wir, dass da oben deswegen ein Riesenkampf stattfindet? Und die einen meinen, ich übertreibe, aber es ist wirklich nicht so. In der Praxis ist das offensichtlich. Ich habe viele Christen angetroffen, die sind am Boden zerstört, weil sie zum Beispiel völlig entgegen der Bibel wirklich glauben von Herzen, niemand mag mich, ich schaffe es nicht, Gott ist nicht mit mir. Die Bibel sagt, das ist nicht so. Aber es gibt Christen, die glauben das. Und jedes Mal, wenn ich nicht mit Gottes Sicht übereinstimme und an dessen Stelle einer menschlichen, zentrierten Perspektive oder einer natürlichen Weisheit zustimme, dann werden meine Gedanken zu einem Einfallstor, das dem Teufel Macht, Einfluss eröffnet, zu töten, zu stehlen, zu verderben. So einfach ist das. Wow. Jeder Gedanke und jede Handlung in unserem Leben offenbart deswegen schlussendlich, ob wir uns mit dem Willen Gottes oder mit dem Willen des Teufels eins gemacht haben. Sowohl der Wille Gottes wie auch der Wille des Teufels werden dann freigesetzt oder bevollmächtigt wirksam, wenn ich mit ihnen übereinstimme. Und manchmal checken wir das nicht. Wir sehen also, dass unsere Gedanken, unsere Gesinnungen ein Einfallstor sind für den genialen Himmel, aber auch für die Hölle. Und unser Sinn zu erneuern bedeutet also zu erkennen, was von oben kommt und was von unten kommt. Unser Sinnen und unsere Gedanken haben also die wichtige Aufgabe, ein Torwächter zu sein, als Torwächter zu agieren, dass wir sagen, Himmel komm rein und Teufel bleibt draußen. Verstehen wir das? Wie geschieht die Erneuerung des Sinnes? Die Bibel sagt, sie beginnt mit Buße. Das Himmelreich kann nur kommen, wenn Buße geschieht. Jesus hat begonnen zu predigen, tut Buße, denn das Reich Gottes ist gekommen. Ein Prozess des Umdenkens. Und vom Urtext her bedeutet das eigentlich zurückzugehen und lernen zu sehen, so wie Gott sieht über die Dinge. Seine Perspektive neu erfassen. Und damit das geschehen kann, müssen wir ringen. Ringen, dass der Geist Gottes uns Offenbarung über sein ewig gültiges Wort schenken kann. Wir können das nicht selber machen. Wir sind viel zu fest geprägt noch von unserem alten Leben. Mit anderen Worten einfach gesagt, das Ziel des erneuerten Sinnes ist es, immer mehr mit dem Himmel übereinzustimmen, synchronisiert zu werden. Jetzt ist die Frage, was ist der Wille Gottes? Das wäre jetzt noch die Frage, was ist der Wille des Himmels? Und die Bibel gibt uns immer wieder einfach klare Einblicke, was der Wille Gottes ist. Jesus hat zum Beispiel seinen Jüngern gesagt, betet, dass Arbeiter in die Ernte gehen. Das ist sein Wille zum Beispiel. Und noch klarer wird der Wille Gottes einfach klar durch das Gebet, das Jesus uns gelernt hat. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Meint ihr, im Himmel gäbe es noch irgendwelche Probleme oder Sünde oder Rebellion? Im Himmel läuft alles so ab, wie Gott das will, ganz bestimmt. Und Jesus sagt, ihr sollt beten, dass das, was da oben ist, auf die Erde kommt. Das ist Gottes Wille, ganz einfach ausgedrückt. Im Himmel gibt es keinen Egoismus, ganz sicher nicht. Im Himmel gibt es keine Lieblosigkeit. Im Himmel gibt es keine Spaltung. Es gibt keine Ablehnung. Es gibt keine Depression. Es gibt keine Krankheit. Und es gibt keinen Tod. Es gibt keine Armen im Himmel. Und Jesus sagt, betet, dass der Wille Gottes, der jetzt schon im Himmel geschieht, auf die Erde herabkommt. Wow. Verstehen wir das? Wir können unseren Auftrag erst dann richtig erfüllen, wenn wir synchronisiert sind mit dem Himmel, wenn wir ausgerichtet sind, wenn wir mit dem Willen Gottes übereinstimmen. Und der Himmel und das Reich Gottes werden überall dort sichtbar und manifestiert, wo wir Gottes Wille erbeten, erstreben und tun, sprich, wo wir ihm den Raum geben zu herrschen und zu regieren. Wow! Und genau das ist es, was die Bibel meint, wenn sie von der Erneuerung unseres Geistes, von der Transformation unseres Sinnes spricht. Da brauchen wir den Geist Gottes. Wenn wir unser Denken nicht ändern, werden wir niemals in der Lage sein, die Kraft des Königreichs zu erkennen, die verfügbar ist. Wenn wir nicht glauben, dass es im Himmel keine Kranken gibt, dann werden wir das nie erleben. Und wo immer unsere Gedanken nicht synchronisiert und gleichgeschaltet sind mit dem Himmel, kann der Wille Gottes nicht freigeschaltet werden und freigesetzt werden auf der Erde. Nur durch die erneuerten Gedanken können die Realitäten des Himmels auf die Erde kommen. Und ein erneuerter Geist ist deswegen oft nicht eine Frage, ob ich nun in den Himmel komme oder nicht, sondern darum, wie viel Himmel ich jetzt durch mein Leben erlaube, einzudringen auf diese Erde. Es ist mindblowing. Unser Sinnen und unsere Gedanken sind also eines der wichtigsten Werkzeuge, um die Königsreichskultur in die Probleme und Krisen der Menschen zu bringen. Unser Sinn und unsere Gedanken sorgen also eine Pforte für den Himmel sein, wo der Heilige Geist frei ist zu wirken und wo Engel im Auftrag Gottes auf- und niedersteigen können. Es geht nicht buchstäblich darum, dass diese Engel durch unseren Geist fließen. Es geht um das Prinzip, dass wir das verstehen, dass der Heilige Geist und auch Engel dann freigesetzt werden, wenn wir eins werden mit den Gedanken des Himmels, wenn wir ihnen zustimmen, haben wir es verstanden? Wow. Und ich hoffe, wir haben verstanden. Es braucht eine Transformation. Es braucht nicht nur ein bisschen Schminke. Es braucht etwas, das der Geist Gottes in uns schaffen kann. Und wo wir wirklich transformiert werden in unserem Denken, wo wir fokussiert sind, da werden gewaltige Dinge freigesetzt werden, weil der Himmel, der Zugang zum Himmel eröffnet worden ist durch Jesus. Und deswegen gibt es da einen Krieg um unsere Gedanken. Es war mir wichtig, da ein bisschen auszuholen und ich werde das versuchen, jetzt zusammenzufassen. Einfach, was das bedeutet, wenn es darum geht, den Helm des Heils anzuziehen. Dann bedeutet das erstens, dass ich aggressiv, habe ich geschrieben, engagiert und aktiv darum ringe, dass mein Sinnen und Denken eine Metamorphose, eine Transformation erleben, dass ich sehe, wie Gott sieht von seiner Perspektive aus. Verstehen wir das? Ich meine damit nicht, oh Heiland, es wäre noch schön, wenn ich auch ein bisschen mehr denken würde wie du. Oh! Es geht darum, eine aggressive Haltung einzunehmen. Herr, ich habe verstanden, wie unglaublich wichtig, wie matschentscheidend mein Sinnen und meine Gedanken sind. Und ich lasse es nicht zu, dass mein Sinnen und meine Gedanken vom Zufall oder vom Teufel bestimmt werden. Himmlischer Vater, schenke mir Offenbarung, dass ich alles immer mehr so sehe, wie du siehst, von deiner himmlischen Perspektive, von oben aus. Geist Gottes, gib mir heute die Impulse, die ich brauche, damit ich deinen Willen erkenne und dann auch umsetzen kann. Verstehen wir das? Wollen wir denken wie der Himmel? Okay. Bittet und ihr werdet empfangen. Also, da geht's drum, Herr, ich will es haben. Bittet und es wird euch gegeben. Und ich sage, that's me, das will ich haben, Herr. Und ich will mich aufmachen. Ich will sehen, wie du siehst, denken, wie du siehst. Yes. Habt ihr verstanden? Gut. Zweiter Punkt. Den Helm des Heils anzuziehen bedeutet, dass ich mich bewusst entscheide, welchen Einflüssen ich mich aussetzen will. Und dass mein Sinnen und meine Gedanken zu einem Torwächter, haben wir gehört, werden über allen Dinge, die da eintreten möchten. Und da bete ich auch immer wieder, Herr, an diesem Tag entscheide ich mich sorgfältig, welchen Einflüssen sich meine Sinne ich aussetzen möchte. Und ich sage, Herr, lass mein Sinnen ein Torwächter sein. Lerne mich zu unterscheiden, was von oben kommt und was von unten kommt. Ich bete immer wieder, Herr, hilf mir, meine Gedanken zu fokussieren, zu disziplinieren und alle hereinkommenden Gedanken zu sortieren und diejenigen einfach zu verbannen, die nicht dem Wort Gottes entsprechen und dem Willen Gottes. Ich bete, schenk mir die Gnade, dass ich dem Teufel heute keinen Raum gebe, dass ich nicht aufspringe auf irgendeinen Gedanke oder einen verführerischen Impuls von ihm. Und Heiliger Geist, hilf mir, dass meine Gedanken immer mehr mit dem Himmel synchronisiert sind, gleichgeschaltet werden, dass ich die Dinge sehe, wie du sie aus deiner Perspektive her siehst. Verstehen wir das? Also zuerst, Herr, schenk uns diese Transformation. Und als zweites, ich möchte unterscheiden, was da hereinkommt. Geist Gottes, steh mir bei. Der dritte Punkt, den Helm des Heils anzuziehen, bedeutet, dass ich habe wieder aggressiv geschrieben, aber so ist es, und bewusst angehe gegen verkehrte Denkmuster, Haltungen, die in meinem Herzen bereits Wurzeln geschlagen haben, bis sie vollständig ausgerottet sind. Habe ein bisschen eine extreme Sprache gewählt heute, aber das ist gut so. Vielleicht bleibt es uns, oder? Ich glaube, es gibt tausende falsche Prägungen, die wir schon mit der Muttermilch aufgesogen haben. Glaubensmuster von Scham, von Angst, von Unzulänglichkeit, von Mentalität des Versagens. Immer wieder treffen wir das an. Sehen wir das in der Seelsorge überall. Ich genüge nicht, ich versage immer. Niemand mag mir. Ich bin nicht klug genug, ich bin nicht hübsch genug. Mama mia, was da für Ideen kommen. Die kommen alle von der Teufelsküche her. Ich bin für niemanden interessant. Niemand liebt mich, ich habe keinen Wert. Geht's euch nicht auch so? Irgendwelche blöden Sachen, die sind voll in unserem Herz drinnen. Und wir leben so, wie wir denken. Und deswegen bete ich immer wieder, Herr, lass einfach mir verkehrte Haltungen, Prägungen und Denkmuster, dass ich sie erkenne. Und ich will sie ausrotten. Und ich will wirklich sie gefangen nehmen im Gehorsam von Christus. Dann bete ich, Herr, ich möchte das Zeugs ausrotten und ersetzen mit deinen wunderbaren Aussprüchen und Verheißungen. Da lebt sich viel besser, oder? Ich gebe euch ein Beispiel. Sobald der Heilige Geist dir aufzeigt, dass du irgendwo falsch tickst, dass du falsch programmiert bist, das ist der Moment, um aufzustehen. Vielleicht in einer Predigt, vielleicht beim Bibellesen, vielleicht beim Beten. Plötzlich zeigt dir der Heilige Geist, das gehört nicht zum neuen Leben. Und dann, was musst du tun? Dann bist du aufgefordert, das Schwert des Geistes zu ergreifen. Das hören wir dann das übernächste Mal oder so. Das Wort Gottes. Und mit diesem Schwert des Geistes dringen wir in unseren Gedankengarten ein und beginnen dort einfach auszureißen, oder? Zum Beispiel praktisch, vielleicht ist da eine Wurzel der Minderwertigkeit. Oh, eine ganz ekelhafte Wurzel, die da einfach drinnen bleiben hocken möchte, oder? Aber dann sage ich, du teuflisches Gedankengut der Minderwertigkeit. Heute sage ich dir ein für alle Mal, verschwinde aus meinem Herzen, aus meinem Leben im Namen von Jesus. Denn ich bin in Gottes Hände gezeichnet, Halleluja. Denn ich bin sein Meisterwerk. Denn mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Der in mir ist, ist größer als der in der Welt ist. Oh, Halleluja. Und die Minderwertigkeit, die hösselt ab, du. Wir verrückt. Wow! Verstehen wir das? Nicht nur sie entdecken durch die Hilfe des Geistes, sondern fortschicken. Und sich nicht nur beklagen über die Wespen. Oh, das ist so böse. Die haben mich so geritten, die haben mich so kaputt gemacht. Nein, nein. Manchmal musst du aufstehen und sagen, aber jetzt ist genug heute unten. Jetzt wir im Namen von Jesus. Amen. Habt ihr verstanden? Und wir sehen, wir kommen in eine neue Dimension, wo es nicht nur um Abwehr geht, sondern wo es darum geht, dass wir Land einnehmen für Jesus. Den Helm des Heils anzuziehen bedeutet viertens, und ich komme bald zum Ende, dass ich mich damit danach ausstrecke, Offenbarung zu bekommen über die Wahrheiten des ewigen Wortes Gottes und dass ich sie durch die Führung des Heiligen Geistes anwenden und programmiere. Es gibt Dinge, die wissen wir. Wir wissen, wir sind geheilt in Jesu Namen. Aber wenn das, diese Wahrheit zur Offenbarung wird, macht es Klick und dann gibt es eine Explosion. Und so sage ich immer wieder, Gott, ich danke dir für deinen ewigen Schatz, deines ewig gültigen Wortes. Himmel und Erde werden vergehen, aber deine Worte werden nicht vergehen. Und ich sage, Herr, heute, wenn ich dein Wort studiere, gib mir Offenbarung über diese Wahrheiten und hilf mir, sie umzusetzen in meinem Leben. Zeig mir, was diese Wahrheit für meinen Auftrag an diesem Tag bedeutet. Ich sage, Herr, ich will sehen von deiner Perspektive. Ich will aufliegen wie ein Adler und sehen von oben, wie du siehst. Und dann sage ich, danke, Herr. Danke für seine 6000 Verheißungen in der Bibel, die mir zugestellt worden sind. Die gelten für dein Volk für diesen Tag. Und ich sage, ich nehme sie an, Herr. Ich lebe in diesen Verheißungen und ich lebe anders. Kein miserables Leben, sondern ein geniales Leben mit deinen Verheißungen. Wow. Und dann sage ich auch immer wieder, Herr, hilf mir, einen Kaleb-mäßigen, biblisch inspirierten, fundierten, wortbezogenen Optimismus einfach in meinem Leben haben, der so wachsen wie der Kaleb, der hatte. Ich will das auch, Herr. Halleluja. Und ich sage, hilf mir, meine Gedanken zu nähren, zu speisen, mich auf die Dinge auszurichten, die wahr sind, die achtenswert sind, die rein sind, die unanstößig sind. Habt ihr verstanden? Oh yes, Offenbarung. Und ich sage es euch, ich bete immer wieder in neuen Sprachen. Und ich sage, Geist Gottes, komm mir zu Hilfe. Hilf, dass das transformiert wird, dass das verstoffwechselt wird. Ich will nicht nur wissen, dass die Kranken geheilt werden. Ich will sehen, ich will es erleben an diesem Tag, Herr. Oh, haben wir verstanden? Offenbarung, wir brauchen mehr. Und ich komme zum letzten Punkt. Den Helm des Heils anzuziehen bedeutet auch, dass ich mich danach ausstrecke, dass Gottes Wille auf Erden geschieht, wie das bereits schon jetzt im Himmel der Fall ist. Ich strecke mich aus. Ich synchronisiere mich mit dem Willen Gottes für diese Welt, für mein Leben, für meinen Dienst. Und ich sage, Herr, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden, in diesem Tag, in meinem Leben, im Leben meiner Menschen. Ich sage, Heiliger Geist, zeig mir die Realitäten des Himmels. Zeig mir dein Wille und lass meine Gedanken mit dem Himmel immer und immer mehr synchronisierter und gleichgeschaltet werden. Lass mich ein Tempel sein, wo du darin wohnen kannst, wo es dir wohl ist, wo du jubilierst und dich freust an der Gemeinschaft mit mir. Und ich sage, lass mein Sinn und meine Gedanken eine Pforte für den Himmel sein. Ein Einfallstor für den Himmel, für die Herrlichkeit des Himmels, für die Kraft des Himmels, wo Engel absteigen und herabsteigen können. Wo die Realitäten des Reiches Gottes und seiner Herrschaft in Situationen hineinkommen, wo Menschen leiden um mich herum, wo sie krank sind, Herr. Lass mich eine Türe sein für den Himmel. Ich bete, lass den Himmel hineinbrechen. Lass ihn hineinbrechen, so wie du das möchtest, so wie das bei Jesus geschehen ist. Herr, wir möchten dir danken. Du hast uns deinem Ebenbild gleich gemacht. Wir haben ein powervolles Werkzeug bekommen, um zu denken, um Dinge freizusetzen, um uns gleichzuschalten mit dem Himmel, Herr. Herr, ich bete, dass wir alle heute Morgen einen Hunger bekommen, so zu denken, wie du denkst, Herr. Dass wir sagen, das ist mir, das will ich haben, ich möchte mich danach ausstrecken. Schenk mir diese Gedanken, wie du sie hast, Herr. Herr, wir beten, dass wir danach streben, nach dieser Offenbarung, dass wir vom Wissen zur Offenbarung kommen. Herr, dass wir uns nicht von den Realitäten, die unsere Sinne uns sagen, beeinflussen lassen, sondern von dem, was dein ewiges Wort sagt. Herr, danke, dass du uns hilfst, Herr. Du hast uns gesetzt, Türhüter zu sein, durch die Gedanken, Herr. Wir möchten lernen zu unterscheiden, was von oben kommt und was von unten kommt, Herr. Und wir kapitulieren vor dir und sagen, Geist Gottes, lass uns in eine innigere Liebesbeziehung zu dir hineinkommen. Lass uns das lieben, was du liebst, und das hassen, was du hast, Herr. Oh, und immer wieder, Herr, sagen wir, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Heute Morgen machen wir uns eins, Herr, für unsere Familien, Jesus, für dieses Talschaft, Jesus, für diese Menschen, die krank sind um uns herum, Herr. Herr, wir sagen einfach, es ist der Moment gekommen, Herr, wo der Himmel hineinbricht, Herr. Wo der Himmel hineinbricht, Herr. Und wir sagen dir, Herr, wir stehen dir zur Verfügung, Herr. Herr, als Tempel, Herr, als Tore zum Himmel. Und wir sagen, erfülle uns neu mit der Kraft des Heiligen Geistes, Herr. Lass uns einfach gesinnt sein nach den Dingen, die droben sind und nicht da unten auf der Erde, Herr. Oh, bitte lass diese Botschaft in unsere Herzen hineinkommen, Herr. Dass sie uns motivieren, dich zu suchen, Herr. Dass sie uns motivieren, dein ewiges Wort, das Heilung, Kraft und Freiheit und Heilung verspricht, dass wir es erleben, Herr. Du bist ein guter Gott. Darf ich das Lobpreisteam bitten? Wir singen noch ein Lied, wir verstoffwechseln das.